Nochmal einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Online-Impuls gemeinsam mit Bodo. Mein Name ist Mirko, ich bin Teil des Teams Kultur und Entwicklung bei Upsalz-Bohm und freue mich, uns gemeinsam wieder durch die Stunde zu begleiten. Wir machen das mit Zoom und das heißt, wenn ihr gerade nicht sprecht, dann bitten wir euch, den Ton auszustellen. Es wird gleich so sein, dass zum Thema, wie aus der Stille eine Revolution wurde, Bodo gleich ein paar Gedanken äußern wird, also so circa 30 Minuten dafür in Anspruch nehmen wird. Und danach seid ihr als Teilnehmer dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Und dafür bitten wir euch dann über die Reaktionstaste die Handhebenfunktion zu nutzen. Ja, und dann chronologisch eures Händehebens sehe ich dann, wer die Hand gehoben hat und kann euch dann bitten, eure Frage an Bodo zu richten und dass wir darüber dann in den weiteren Dialog kommen. Ja, also schön, dass ihr da seid und dann leite ich über zu Bodo und ja, wünsche euch eine gute Zeit.
Ja, ganz vielen Dank, Mirko, und herzlich willkommen. Mirko, darf ich dich bitten, einmal alle stumm zu schalten? Es haben ein paar noch ihr Mikro an und es kruschelt zwischendurch so ein bisschen. Danke. Ja, ja, vielen Dank, lieber Mirko, und auch herzlich willkommen meinerseits an alle Teilnehmer hier. Ich freue mich, euch zum Teil wiederzusehen. Einige habe ich schon öfter gesehen und es tut immer gut, bekannte Gesichter, Gleichgesinnte wiederzusehen und auch die neuen Gesichter hier in dieser Runde. Darüber freue ich mich sehr. Wenn es um das Thema Stille geht, wie aus der Stille eine Revolution wurde, ist so ein bisschen die Überschrift, weil letztendlich es die Stille war, die unterm Strich die Ausgangssituation für die Entwicklung der stillen Revolution wirklich war, die ja manche schon vielleicht gesehen haben, davon gehört haben. Und ich habe ja dazu ein Buch geschrieben und vielleicht einmal dort zur Motivation, wieso ich überhaupt ein Buch zum Thema Stille geschrieben habe, dazu ein paar Gedanken zu geben. Also einmal, das vorangegangene Buch war ja eine Frage der Haltung. Und ich habe ja dort erläutert, dass es letztendlich mehr um die Haltung geht als um eine Methode, um wie durch schwierige Zeiten wie eine Pandemie durchzukommen. Und der Gedanke, der daraus entstand, war, wenn ich über Haltung spreche, dann könnte es durchaus interessant sein, wenn ich darüber spreche, wie denn Haltung entwickelt werden kann. Also ich habe ja schon einige Bücher geschrieben, aber die Frage, wenn ich über Haltung spreche, könnte ja so ein Leitfaden interessant sein, der mich dabei unterstützt, mir meiner Haltung bewusst zu werden, also die Haltung zu entwickeln, mich aus den Verwicklungen meines Lebens ein Stück weit zu befreien, um einen Halt zu haben, auch in schwierigen Situationen. Ein zweiter Punkt, den ich dabei bedacht habe, war, dass die Zeit nach Corona, also die Zeit des Homeoffice, in dieser Zeit die Fähigkeit, sich selbst führen zu können, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also das war vielleicht vorher nicht so, weil wir dort eingebettet waren in feste Strukturen, in Organisationsform, Führungskräfte waren präsent. Und nun im Zeitalter des Homeoffice, will ich es mal nennen, entsteht natürlich für das Thema Selbstführung ein hoher Bedarf. Die Fähigkeit, sich selbst zu führen, gewinnt, wie gesagt, immer mehr an Bedeutung. Ein dritter Punkt, der mich bewegt hat, war das Thema Wandel. Wir erleben ja gerade einen Wandel, initiiert oder beschleunigt durch so etwas wie die Pandemie. Und bei dem Wandel ist es ja die Frage, okay, was wandelt sich denn? Und wie begegne ich diesem Wandel und worauf kommt es denn bei einem Wandel an? Die Frage ist ja, wenn sich der Kontext verändert und da spielt nun keine Rolle, ob das jetzt eine Pandemie ist oder wir in einem Unternehmen uns bewegen. Wenn Wandel geschieht, erfolgt dieser Wandel häufig durch eine Veränderung des Kontextes. Das heißt, es werden Prozesse verändert, Strukturen verändert, äußere Einflüsse werden verändert. Das ist das, wie wir häufig an Unternehmensentwicklung arbeiten. Also es geht um den äußeren Kontext. Die Herausforderung besteht darin, wenn die Identität des Einzelnen diesem Wandel nicht mehr folgen kann, unsicher wird und es letztendlich dort, ja, das bin ich mit dem Bild. Das hört gleich auf. Ich habe meine Hände vom Schreibtisch genommen. Wenn jetzt meine Identität in Konflikt gerät mit den veränderten Kontexten, also mit den veränderten äußeren Einflüssen, dann wird es problematisch. Ne? Und das waren so die drei Faktoren eigentlich. Das Thema Haltung erstmal, also die Erkenntnis, die wir gewinnen durften, war, dass der Umgang mit unvorhersehbaren, mit schwierigen Situationen, mit komplexen Situationen eben einer inneren Haltung bedarf, sprich der Entwicklung einer Resilienz, sprich, dass wir die Fähigkeit entwickeln, uns möglichst unabhängig äußerer Umstände innerlich trotzdem noch zufrieden zu sehen, sich wohlzufühlen, stark zu bleiben, dann eben die pandemischen Auswirkungen auf die Anforderung von Führung, dass selbst die Fähigkeit, sich selbst zu führen, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und der letzte Punkt eben, wenn wir über Wandel sprechen, zu sagen, okay, es macht wenig Sinn, nur den Kontext anzuschauen, so wie wir das ganz häufig in Unternehmen oder auch in der Umwelt erleben, sondern wenn wir über Wandel sprechen, dann setzt ein nachhaltiger Wandel voraus, dass der Einzelne, der sich innerhalb dieses Wandels bewegt, auch zum Wandel bereit ist und vor allen Dingen in der Lage ist. Das ist ja das Entscheidende. Also ein Hemmnis im Wandel entsteht ja häufig dann, wenn ich mir als Mensch unsicher bin, ich Angst vor Unsicherheit habe, vor Veränderung habe, dann wird es ja letztendlich schon schwierig. Und wenn ich diese drei Faktoren nehme, Haltung, das sich selbst führen und auch den Wandel, dann vereint diese drei Faktoren ja letztendlich das Entwickeln der eigenen Persönlichkeit. Das ist letztendlich der Ausschlaggebende, der Nukleus, den alles miteinander verbindet. Wenn ich also die Fähigkeit entwickle, mir meiner selbst bewusst zu werden, wenn ich die Fähigkeit entwickle, mich und mein Verhalten, meine Muster zu erkennen. Und ich glaube, das ist schon ein sehr ausschlaggebender Punkt. Es geht gar nicht so sehr darum, das alles verändern zu wollen, sich verändern zu wollen, sondern vielmehr sich seiner selbst bewusst zu werden, sich zu erkennen, wieso verhalte ich mich, wie ich mich verhalte, wieso denke ich, wie ich denke, und wieso habe ich vielleicht Besitztümer, wie ich sie habe, als Beispiel, dann ist das ja schon ein wesentlich erster Schritt, sich seiner selbst bewusst zu werden. Ja, und so ist dann eben dieses Buch entstanden, wo ich mir überlegt habe, gut, was ist denn das, worauf es wirklich ankommt? Also wo findet diese Entwicklung statt und welche Schwerpunktthemen kann ich diesem Nukleus, sage ich einmal, zur Seite stellen? Und für mich war klar, und das habe ich selbst vor 12 Jahren erlebt, dass die Stille letztendlich das Momentum war, in der überhaupt erst Entwicklung möglich geworden ist. Also Entwicklung oder sich seiner Entwicklung bewusst zu werden, war nicht möglich, während ich dabei war, durch die Gegend zu rennen. Da habe ich mich vielleicht entwickelt, da bin ich auch gereift, aber ich bin mir dieser Entwicklung und der Reifung nicht bewusst geworden. Und wenn ich dann irgendwann mal dieser Entwicklung auch habhaft werden will und sie zur Anwendung bringen will, dann ist die Stille zwingend erforderlich. Und ich hatte gestern einen Post gesehen, den fand ich eigentlich ganz passend. Der sagte so sinngemäß, hört auf zu coachen, hört auf zu beraten. Der erste Schritt ist, die Fähigkeit zu entwickeln, in die Stille zu gehen. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Also wer für sich das, wem das gelingt, diesen ersten Schritt zu gehen, der wird in jedem Fall sich einer bewussten Entwicklung sich dabei beobachten können. Also das Thema Stille ist relevant und ist aber ja letztendlich der Weg in die Stille nicht ganz so einfach. Also habe ich mir überlegt, ich habe zwar in der Vergangenheit viele Geschichten geschrieben, viele Geschichten erzählt, die wir erlebt haben, aber so richtig konkret bin ich dabei nicht geworden, wie wir denn unseren Weg in die Stille finden und was Stille überhaupt bedeutet. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Bilder, was bedeutet Stille überhaupt? Und meine Aussage ist da ganz klar, Stille bedeutet mehr als Meditation. Ja, also Stille ist weitaus mehr. Und die Frage ist, wann entsteht auch Stille? Ich lag vorgestern im Bett und da kam wieder so ein Gedanke, ja, wenn ich damit beginne, mich von außen zu betrachten, zum Beispiel entsteht eine innere Stille. Das kann jeder mal für sich beobachten. Ja, wenn ich jetzt mich von außen her betrachte, ich mich in der dritten Person anspreche. Ja, also der Bodo, der macht jetzt das und der rennt gerade hektisch über den Bahnhof, weil er Angst hat, seinen Zug zu verlieren. In dem Moment, wo ich über mich betrachte und über mich in der dritten Person spreche und ich dann mal in mich hineinhorche, dann merkt ihr, dass es in euch total still wird. Also Stille hat ganz viele Gesichter. Stille bedeutet eben auch nicht nur Meditation, dort zu sitzen und zu schauen, was passiert, sondern die Stille, die ich auch anspreche, ist einfach auch eine Stille in Form von Zeit für sich haben. Das ist ja schon im Alltag etwas häufig ganz Schwieriges, für sich einen Weg zu finden, Zeit für sich zu finden. Ja, also ich muss sie ja nicht gleich mit so etwas Komplizierten verwenden, um in die Meditation zu gehen, für die, die das noch nicht gemacht haben, sondern es geht in allererster Linie erstmal darum, Zeit für sich zu finden und dann diese Zeit sinnvoll dafür zu nutzen, in der Stille zu nutzen, um sich seiner selbst bewusster zu werden. Und zur Stille gehört eben auch, ins Lesen zum Beispiel zu kommen. Das habe ich im Buch auch formuliert, die sogenannte Lektio. Ja, Lektio ist eine sehr uralte Art des Lesens, die von den Mönchen auch beschrieben wurde oder auch umgesetzt wird. Lektio heißt, ich nehme mir einen Text, einen guten Text, einen alten Text, einen Text eines Themas, mit dem ich mich gerade befasse. Ich lese dort einen Abschnitt, gehe dann in die Stille und höre in mich hinein und schaue, was resoniert zum Beispiel auf diesen Text. Das gehört für mich zur morgendlichen Routine. Also jeden Morgen habe ich Texte. Im Moment lese ich ein ganz spannendes Buch, Wie schnürt der Mystiker seine Schuhe? Und da sind Kurztexte drin, die liest man dann zu bestimmten Themen und dann liest man das und dann geht man wieder in die Stille. Dann sitze ich hier an meinem Schreibtisch und warte einfach. Und dann entsteht etwas oder es entsteht auch nichts. Aber über diese Resonanz kommen wir häufig in Gedankengänge hinein, die uns dabei helfen, uns unserer selbst bewusst zu werden. Meistens in Verbindung mit einer Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Mich erinnert das an irgendetwas, ich finde mich in der Geschichte wieder und erkenne, was denn damals tatsächlich in mir geschehen ist oder mit mir geschehen ist und wie ich heute damit umgehen kann. Also neben der Meditation und des sich einfach des Zurückziehens ist das Lesen zum Beispiel ein sehr bedeutsamer Weg. Aber in dem Buch beschreibe ich eben nicht nur zu lesen oder zu meditieren, sondern sich auch Aufgaben zu widmen in Stille. Also das kann das Betrachten irgendwelcher Gegenstände sein in der Natur, die Stille eines Baumes zum Beispiel, die Stille der Natur in sich aufzunehmen. Das können aber auch Bilder sein aus der Kindheit zum Beispiel, die ich mir mitnehme in einen Raum, wo ich mich mit mir selbst verabrede, um mir dort diese Bilder zu betrachten, um auch über sie wieder einen Impuls dafür zu bekommen, ja, was entsteht denn in mir, was ist denn da, was finde ich denn dort? Und das ist etwas, was mir sehr wichtig geworden ist, auch beim Schreiben des Buches und zu den Themen auch der Selbstführung. Wenn es um Selbstführung geht, dann geht es weniger darum, etwas zu erreichen. Das ist ja das, was wir, diese Vorstellung haben wir häufig, dass es darum geht, etwas zu erreichen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es bei der Selbstführung viel mehr darum geht, etwas zu erkennen. Also das, was wir brauchen, um in der Gegenwart oder der Gegenwart, egal wie sie sich uns gegenüber aufstellt, dieser Gegenwart gut begegnen zu können, ist eigentlich mehr zu erkennen, dass was schon in uns ist. Und wir haben alle, jeder von uns, der hier ist, hat im Grunde genommen alles in sich, was er braucht, um den Anforderungen der Selbstführung, der Haltung und auch dem Wandel gerecht zu werden. Ja, und so habe ich dann eben Werte gesucht und auch Fragen gestellt, Übungen und Aufgaben formuliert, die uns dabei helfen, eben zu bestimmten Schwerpunkten etwas sich bewusst zu machen. Und diese Werte habe ich aufgeteilt auf 12 Monate. entsprechend der Monate für ein Jahr. Und auch dort habe ich überlegt, so wann, wenn es um Selbstführung geht, wann erfahren wir Rückenwind und wann erfahren wir Gegenwind? Das ist häufig etwas ganz Entscheidendes. Wir versuchen, eine Gewohnheit zu entwickeln, zum Beispiel in die Stille zu gehen oder Bescheidenheit zu üben, Demut zu üben, also eine Gewohnheit zu entwickeln. Und dann gibt es Situationen im Leben, da wollen wir Fähigkeiten entwickeln, da erfahren wir Gegenwind, da wird uns das schwer gemacht, so eine Fähigkeit und Gewohnheit zu entwickeln, oder es wird uns leicht gemacht. Und alles basiert letztendlich auch bei der Selbstführung darauf, Gewohnheiten zu entwickeln. Denn auf unsere Gewohnheit können wir uns immer verlassen. Das heißt also, ich kann Gewohnheiten entwickeln, die führen zu der Selbsterkenntnis, sage ich einmal so. Oder ich kann Gewohnheiten entwickeln, die entfernen mich von mir selbst und helfen mir nicht dabei, mich selbst zu erkennen. Also geht es im gesamten Buch letztendlich darum und bei der gesamten Selbstführung darum, Fähigkeiten zu entwickeln, die mir ganz unbewusst mich dabei unterstützen, mir meiner selbst bewusst zu werden. Und das ist eigentlich das, worum es das ganze Jahr übergehen soll. Wie entwickle ich Fähigkeiten, die dann bestenfalls zu Gewohnheiten werden, Verhaltensweisen, Verhaltensmuster und Denkmuster, die zu Gewohnheiten werden, die im Endeffekt dann dazu führen, dass ich mich, ohne mir selbst bewusst darüber Gedanken machen zu müssen, ich mich auf den Weg der Selbstführung bewege. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass Selbstführung nicht anstrengend ist, ja, sondern dass Selbstführung automatisch geschieht letztendlich. Und ich habe vor kurzem auch wieder einen Spruch gelesen, habe ich selbst mal auf einem Vortrag gesagt, Vorbereitung ist 80er. Ja, und Intuition ist Zukunft. Und das passt eigentlich ein Stück weit in die Zeit. Also wenn wir ständig damit anfangen, etwas zu planen, und das hat ja John Lennon auch gesungen in seinem Buch Life is happening to you while you are planning busy other things, also Beautiful Boy. Das Leben findet statt, während wir dabei sind, es zu verplanen. Möchte ich eigentlich einen Leitfaden dafür liefern, dass wir eben nicht alles verplanen und immer nur planen und versuchen, alles zu kontrollieren, sondern dass wir intuitiv werden, dass wir Automatismen entwickeln, dass wir Selbstreflexe entwickeln, die uns im Umgang mit Wandel, mit schwierigen Situationen, mit neuen Herausforderungen wie Homeoffice einfach ganz automatisch sich uns darauf einstellen lassen. Ich benutze ganz gerne ein Bild dafür, wenn man über die Straße geht und ein Auto kommt mit 180 auf einen zu und ich klassisch denkenderweise mit dem Verstand versuche, mich aus dieser Situation zu retten, dann bin ich tot. Wenn der Kopf erst den Füßen sagen muss, das musst du jetzt tun, ist man überfahren worden. Und auch da ist es so deutlich, es geht um Intuition, es geht um Reflexe, es geht um Automatismen, um sich quasi zu retten. Und so ist auch ein bisschen das Bild, was ich dort hineintrage im heutigen Alltag, dass ich also nicht groß ins Denken kommen muss, nicht groß meinen Verstand anschalten muss, sondern ich aus dem Gefühl heraus intuitiv, egal in welcher Situation ich mich bewege, die Antworten finde, die mir die guten Antworten darauf finde, die dessen Fragen mir das Leben stellt. So, das ist also der Anspruch. Ja, den werden wir natürlich nie gerecht. So alt können wir gar nicht werden. Aber wir können uns dem annähern. Ja, also wir können anfangen, uns ein Stück weit innerlich frei zu machen von den äußeren Umständen und uns selbst durch diese stürmische See, wie sie vielleicht von einigen momentan wahrgenommen wird, weil alles zu viel ist, Besprechung zu viel ist, dich da ein Stück weit eben durchzumanövrieren, möglichst gut durchzumanövrieren. Ja, vielleicht dann noch einmal zum Aufbau des Buches. Ich habe ja 12 Werte gewählt und die habe ich ganz bewusst gewählt oder die haben sich entwickelt im Laufe des Verfassens. Hintergrund ist ein Psychoanalyst, nämlich Carl Gustav Jung. Kennen vielleicht einige von euch, der das Kirchenjahr als therapeutisches System betrachtet. Das heißt also, es gibt im Kirchenjahr liturgische Tage, es gibt Feiertage, die stehen, haben bestimmte Bedeutungen, es gibt bestimmte Rituale im Jahr, die stehen für etwas. Und wenn wir das für uns schon zum größten Teil verinnerlicht haben, weil wir so sozialisiert worden sind, dass zum Beispiel im September Erntedankfest gefeiert wird, dass es im Februar meistens den Aschermittwoch gibt, ja, dass zu Weihnachten, dass im Dezember Weihnachten gefeiert wird, dann sind das ja Rhythmen, denen wir uns ausgesetzt fühlten, die bei uns zu bestimmten Verhaltensweisen führen. Und diesen Rhythmus des Jahres, den habe ich bei der Auswahl der Werte, der Emotionen, der Themen ein Stück weit mit aufgenommen. Und so kommt es dann eben, dass, wenn wir jetzt im November sind, ich dort einen Wert genommen habe, der zum Thema Selbstführung erstmal gar nicht attraktiv erscheint und auch überhaupt gar nicht so präsent ist in unserer westlichen Welt, zum Beispiel den Tod. Das ist ja eher etwas, was wir versuchen auszuklammern. Das schmeckt uns nicht. Und wenn wir über Führung sprechen, dann gibt es wohl wenige Menschen, die in dem Kontext den Tod ansprechen. Aber der Tod ist letztendlich elementar, wenn wir über das Thema Selbstführung sprechen. Also es gibt kaum ein stärkeres Momentum, um sich mit dem Thema Selbstführung zu beschäftigen, mit Blick auf den Tod. Ja, und so ist der Tod zum Beispiel fester Bestandteil dieses Buches und für mich auch ein wichtiger Punkt, auch wie gesagt in diesem Buch, auf dem Weg zur Selbstführung. Ja, Philipp hat gerade das in den Chat reingeschrieben. Da gibt es Übungen, ja, wie die Grabrede zum Beispiel. Ja, das klingt natürlich erstmal strange. Einige von euch kennen die vielleicht. Aber das sind Übungen, die sind unglaublich stark. Vielleicht nicht, um damit einzusteigen jetzt im November. Aber wenn ihr das Buch einmal durchgeht und im nächsten Jahr November ankommt, sieht die Grabrede vielleicht ganz anders aus, als würdet ihr sie jetzt formulieren. Aber November ist der Tod. Dann, wenn ich in den Dezember gehe, da habe ich das Thema Liebe mit reingenommen. Und auch wenn wir über Kontexte sprechen, Business sprechen und über Führung sprechen, dann denken die wenigsten über Liebe nach. Ja, aber auch Liebe hat gerade auch im Verhältnis zum Tod mit Blick auf die Führung einen sehr starken Wert. Also wenn ich mich damit befasse, und die Liebe als Thema in meine Führung mit integriere, dann können daraus wirklich ganz wunderbare Erkenntnisse entstehen. Und ich hatte mich im Vorfeld nicht so intensiv damit beschäftigt, aber beim Schreiben dieses Kapitels sind Erinnerungen entstanden, ganz aktuelle Ereignisse, die so kraftvoll waren, die ich jedem wirklich wünsche. Das sind so kleine Aussagen wie, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was wir miteinander tun, sondern dass wir etwas miteinander tun. Ja, also etwas finden, was uns miteinander verbindet. Das kann ich im privaten Kontext anwenden, das kann ich aber auch im Führungskontext mit anderen Menschen anwenden. Vielleicht so eine kleine Geschichte dazu. Ich erzähle dir mal so ganz kurz quer durch diese Dezembergeschichte, weil ich sie wirklich liebe. Und zwar Hintergrund war dieses Kapitel, ich hatte mich mit Liebe beschäftigt. Und ich hatte schon vor längerer Zeit das Thema Liebe und Freiheit bewegt und ging es um die Frage, was verbindet Liebe und Freiheit miteinander? Ja, Liebe, Freiheit, Liebe, Verbundenheit. Und ich saß an einem Sonntag mit der Familie vorm Fernseher und wir saßen dort, ich lag auf dem Boden mit unserer Tochter, unserem Hund. Meine Frau saß mit einem Sohn und Tochter auf dem Sofa und meine Frau sagte mir, Bodo, ich gucke gleich mit den Kindern eine bestimmte Serie. Eine Serie, die ich total trashig finde, die mich in den Wahnsinn treibt, weil ich die so eine Netflix-Serie, wo ich denke, das kann sich keiner antun. Und ich ertappte mich dann dabei, dass ich Pretty Little Liars. Und ich sagte dann schon so, aha, wunderbar, ich verziehe mich gleich. Mit so einem vielleicht auch Gedanken, ich mache was Besseres und Sinnvolleres als ihr. Ich gehe in mein Arbeitszimmer und schreibe mein Buch. Ne? So, das war so dieses Gefühl und diese Aussage. Ich habe gesagt, wenn ihr das gleich anmacht, dann haue ich ab. Ne? Und habe damit so ein richtig schlechtes Gefühl hinterlassen. Ne? Guckt ihr mal euren scheiß Kram und ich mache jetzt was Sinnvolles. So, und dann sagte meine Frau aber in dem Moment, ja, Bodo, weißt du, diese Serie, die ist total bekloppt, aber ich kann die mit den Mädchen schauen und darüber finden wir gemeinsam ein Thema, über das wir uns miteinander unterhalten können. Und in dem Moment ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gedacht habe, boah, das war so kraftvoll und ich bin sitzen geblieben und habe dann mit den Kindern und der Frau diese Serie geguckt, die ich hasse. Aber sie hat es letztendlich auf den Punkt gebracht und diese Situation hat mich erinnert an eine Geschichte, die ich gelesen habe, nämlich wo eine Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm vor dem Fenster steht und beide mit einer Katze im Schnee dabei zuschauen, wie sie spielt. Die beiden sind vollkommen unterschiedlich, die Mutter und ihr Kind, aber beide verbinden sich über diese Katze. Jeder denkt sich seinen eigenen Teil und ist sich selbst, aber beide verbinden sich über diese Katze. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, nämlich, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was wir miteinander machen, sondern dass wir etwas miteinander machen. Und dass es nicht darum geht, was wir für richtig und sinnvoll und klug halten und vielleicht sogar besser halten, sondern dass es manchmal im Leben auch einfach darum geht, etwas zu tun, worüber ich mich mit meinen Mitmenschen verbinden kann. Und ob das nun Pretty Little Liars ist, eine Katze ist oder einfach, wo mich jemand, der mir lieb ist, mich um etwas bittet, was ich überhaupt gar nicht leiden kann, es aber trotzdem tue, weil ich weiß, darüber haben wir wieder ein gemeinsames Thema, das wir miteinander teilen können. Und das sich so zu verinnerlichen und das auch auf den Führungskontext zu bringen. Und ich habe mich so häufig selbst dabei ertappt, dass ich Dinge gemacht habe, weil ich sage, ich habe darauf keinen Bock. Das nervt mich, das ist total doof, das ist kitschig, das ist weiß was ich. Also ich sofort in die Bewertung reingegangen bin und das abgetan habe, ja, und damit mich einer Chance beraubt habe, mich mit einem Menschen über etwas zu verbinden, den ich lieb habe, den ich vielleicht sogar liebe. Ja, und das ist zum Beispiel für den Dezember natürlich ganz stark, aber ich glaube, dass es auch im Führungskontext von großer Bedeutung sein kann, auch wenn wir grundsätzlich mit Menschen zu tun haben, eben immer nicht nur in gut oder schlecht, richtig oder falsch zu clustern, sondern einfach für sich einfach anzunehmen. Manchmal geht es einfach darum, Dinge zu tun. Und wer erinnert sich nicht an das erste Verliebtsein, wo wir vielleicht auch Dinge getan haben, die hätten wir nie getan, aber wir haben sie getan, einfach um mit einem Menschen zusammen zu sein, den wir lieb gewonnen haben. Ja, und das ist etwas, wo ich glaube, dass das eben im Führungskontext ganz, ganz elementar ist, wo für uns auch viel Bewusstsein entsteht, worum geht es denn, worauf kommt es wirklich an? Und die Aussage, die dahinter steht, ist, wir sind sozialisiert worden mit dem Gedanken, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du das so, wie ich das will. Und Liebe würde in dem Kontext bedeuten, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, darfst du so bleiben, wie du bist. Ja, und ich bewerte das nicht. Und ja, das ist der Dezember und im Januar, da geht es dann um das Thema Sinn. Das ist natürlich in vielen Literatur hoch und runter gekaut und ist natürlich auch teilweise sehr zäh. Aber ich habe da einfach einen Aspekt mit reingebracht, dass zum Beispiel Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, was ja gerade so en vogue ist, im Grunde noch gar nicht viel mit Sinnerfüllung zu tun hat. Also nur weil ich mich selbst verwirkliche, heißt das noch lange nicht, dass ich meinen Sinn erfülle, sondern die Frage ist immer, worin verwirkliche ich mich selbst? In mir selbst oder verwirkliche ich mich im anderen oder in meinem Umfeld? Ja, also auch da nochmal einfach aufzuzeigen, dass wir uns wunderbar mit uns selbst beschäftigen können, auch mit so einem Buch als Leitfaden, aber dass damit allein noch gar nichts passiert, sondern letztendlich es darauf ankommt, sich für sich die Frage zu klären, was ist das, was ich mir für die Welt wünsche? Ja, und in dem Moment, wo ich mich dafür einsetze, entsteht die Kraft, die dann letztendlich auch dieses Gefühl des Erfülltseins mit sich bringt. Ja, das ist also auch den Sinn noch mal ein bisschen weiter gedacht, als es vielleicht getan wird, weil ich erlebe in den Curricula ganz häufig auch, ja, Sinn, Sinn, Sinn. Und da beziehen die Menschen das auf sich. Das ist mir, das scheint mir sinnvoll. Ja, aber eben auch dann noch mal die Brücke zu schlagen zum Umfeld und dann auch noch mal kraftvolle Wörter zu finden, die mir dessen als guter Maßstab dafür dienen, durch das Jahr zu gehen, auch auf dem Weg zur Selbstführung. Ich weiß nicht, ob einige das von euch gesehen haben. Ich hatte vor 2 Tagen, glaube ich, mal so eine Todesanzeige gepostet. eben mit Blick auf den Tod. Und letztendlich ist das auch so ein Zusammenhang wieder dann zwischen Tod und Sinn, wenn wir uns mal so einen Grabstein vorstellen und wir die Linie sehen zwischen geboren und gestorben, dann ist die meistens ja so lang. Und letztendlich geht es dann darum, für sich zu erkennen, okay, dafür diese Linie steht für mein Leben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, aber wofür steht mein Leben? Und wenn das, wofür mein Leben steht, ich auf eine so lange Linie schreiben kann, dann habe ich eigentlich es auf die Essenz gebracht. Und dafür habe ich im Buch zum Beispiel dann diese zwei Wortsätze ja mit ins Spiel gebracht, wo jeder gleich zu Beginn des Jahres für sich herausfinden kann, okay, mal ausdrücken, wofür steht denn mein Leben jetzt? Steht das dafür, Menschen zu stärken? Das wäre jetzt bei mir so. Oder steht es dafür, Frieden zu stiften? Oder steht es dafür, Gerechtigkeit zu schaffen? Weil wir sprechen ja häufig in Substantiven, ne, in Werten. Aber Familie, ja, Familie was? Familie beschützen, Familie schonen, Familie bewahren, Familie gründen. Wofür steht mein Leben? Und so habe ich dann eben versucht, auch in diesem Buch als Leitfaden der Selbstführung eben dort direkte Hinweise dafür zu geben, möglichst konkret auch für sich das erfassen zu können, so konkret es geht. Aber da auch ein wesentlicher Aspekt oder Erkenntnis war, dass unsere Sprache eben unsere Wirklichkeit auf das reduziert, was unser Verstand versteht. Ja, und das ist eben leider nicht viel. Da komme ich wieder zum Thema Intuition und deshalb eben auch die Übungen in Stille, wo es dann noch viel mehr um das Fühlen geht, als um das Verstehen. Ja, das war mir in diesem Kontext sehr wichtig. Ja, dann auch wieder mit viel Rückenwind der Februar, wo es darum geht, Bescheidenheit zu üben. Ja, das kann man, da gehört das Fasten dazu, aber eben auch nicht nur. Und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit es darum geht, für sich auch herauszufinden, wie kann ich mich denn von dem, worunter viele von uns am meisten leiden, nämlich dem zu viel, ein Stück weit befreien. Wir leiden ja an dem zu viel häufig. Das ist das, was ich im Moment auch gerade in dieser Zeit zu hören bekomme. Es ist alles zu viel, zu viele Besprechungen, zu viele E-Mails, zu viel eigentlich von allem. Und die Frage ist, wie kann ich mich ein Stück weit davon freimachen, von diesem zu viel? Und das kann ich natürlich auch kultivieren und üben, Fähigkeiten entwickeln. Und darüber spreche ich so ein bisschen im zweiten Kapitel. Ja, dass ich sage, so meine Schwäche tatsächlich, meine ganz persönliche Schwäche ist das Finden des rechten Maßes. Aber dann eben auch zu erkennen, okay, das ist Teil von mir, das ist meine Schwäche und ich brauche nicht dagegen anzukämpfen, sondern es braucht einfach nur Wege, wie ich damit umgehe. Und das durchfließt eigentlich so das ganze Buch, auch sich dessen bewusst zu werden, dass jeder von uns Schwächen hat und dass, wenn ich inneren Frieden für mich finden will, es wenig Sinn macht, gegen diese Schwächen anzukämpfen. Das haben wir häufig. Ne? Askese wird so verstanden, als gegen diese Schwächen anzugehen, dass es aber eigentlich unsinnig ist, weil diese Schwächen sind Teil unseres Selbst und es ist viel wichtiger, sich mit ihnen zu arrangieren, als jetzt gegen sie zu kämpfen, weil solange ich gegen sie kämpfe, werden sie noch stärker und der Unfrieden in mir wird immer größer. Ja, und auch das ist so ein Grundtenor in diesem Buch, wenn es um Entwicklung geht, dass es eben nicht um Veränderung groß geht, auch wenn das im Titel mit drin ist, weil wir da verankert sind in diesem Gedanken, sondern dass es vielmehr darum geht, mit dem umzugehen, was ist, ja, und da weiterzugehen. Ja, dann geht es natürlich weiter, Hoffnung, auch wieder so ein Begriff Bescheidenheit. Also wenn ich so an Führungskriegen denke und ich komme mit Sinn, ja, da gehen viele Führungskräfte mit, ja, lass uns über Sinn sprechen. Aber Bescheidenheit, da steigen schon wieder welche aus. Und wenn ich dann mit Hoffnung um die Ecke komme, dann schalten alle ab. Weil das ist ja nun nicht gerade en vogue, in der heutigen Leistungsgesellschaft über Hoffnung zu sprechen. Eher im Gegenteil. Ja, der Mensch ist ja eher darum bemüht, andere Menschen zu funktionalisieren, sie einer Maschine gleichzumachen, also steuerbar und kontrollierbar zu machen. Und da geht es eher um die Erwartung und weniger um die Hoffnung. Aber auch dort im März hoffen wir darauf, dass das Frühjahr kommt. Wir wissen, dass es kommt. Wir wissen nur nicht, wann es kommt. Und dann sind wir natürlich ganz erstaunt, wenn der erste warme Frühlingstag kommt. Und dann freuen wir uns. Und das ist eigentlich so eine Haltung, die ich dort auch beschreibe, die ich kultivieren kann, die ich entwickeln kann, um eben weniger enttäuscht zu sein im Leben und mehr wieder zurück ins Staunen zu kommen. Ja, weil diese Lebendigkeit entsteht ja über das Staunen. Ich staune. Also wieso gehen die Menschen in ein in ein Fußballstadion, ja, weil sie das Ergebnis nicht kennen. Ne? Wenn sie das Ergebnis kennen würden, dann würden sie nicht in das Stadion gehen und sich das Fußballspiel angucken. Das wäre nämlich tot langweilig. Ja, also eben auch wieder sich so zu entwickeln, dass ich mich darauf einlassen kann, in das Unvorhergesehene zu gehen, um mich dann vom Leben überraschen zu lassen und in Staunen zu kommen. Da entsteht diese Lebendigkeit und diese Fähigkeit, um die geht es dann tatsächlich auch im März. Ja, und dann geht es Monat für Monat weiter, dann kommt das Vertrauen, dann kommt die Demut, dann kommt das Thema Freiheit, Verbundenheit, also alles Begriffe, die gar nicht so stark verankert sind in unserem heutigen Denken im Business-Kontext und Führungskontext, die aber meiner Erfahrung nach gerade aus den letzten Jahren heraus eine extreme Relevanz haben, eine viel stärkere Relevanz haben als die wir vielleicht immer oberflächlich betrachtet haben. Dann eben Dankbarkeit, Angst, Leid. Ja, das sind ja Dinge, die sprechen wir normalerweise nicht an, sondern die verdrängen wir irgendwo, da finden wir wenig Zugänge zu Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen kann, ja, und auch wenig Zugänge zu dem Thema an sich. Ja, und so ist eben dieses Buch entstanden mit dem Ziel, einen Pocket-Format, einen Leitfaden an die Hand zu geben, der letztendlich darauf einzahlt, die Fähigkeit der Selbstführung zu entwickeln und intuitiv zur Gewohnheit werden zu lassen. Das ist der Anspruch, den ich in dieses Buch hineingebracht habe. Ja, und ich spreche schon 40 Minuten, sehe ich gerade. Ich glaube, es ist viel interessanter, jetzt mal auf die Fragen zu hören, die ihr habt, um darüber vielleicht noch das ein oder andere Thema auch zu entwickeln. Ja, also gerne, wenn ihr Fragen habt, dann lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Vielen Dank erstmal bis hierhin.
Ja, danke dir, Bodo. Jetzt seid ihr herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Also nutzt gerne die Handheben-Funktion. Ja, über Reaktion unten in der Menüleiste. Und dann kann es auch schon losgehen, lieber Stefan.
Hallo, moin. Ja, vielen Dank für die guten Impulse, Bodo. Ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit dem Thema Führung und wie wir im Team miteinander umgehen wollen. Und ich habe so im letzten Jahr mal mit einer Trainerin von uns mal erarbeitet, so welche Werte sind für mich eigentlich wichtig in der Führung, im Umgang mit miteinander und mit den Menschen. Und das ist so das eine, was ich festgestellt habe. Es ist schön, dass man für sich selbst so eine Klarheit hat, welche Werte da für einen eigentlich wichtig sind. Das stärkt einen sozusagen im Umgang mit sich selber und auch mit anderen. Und ich habe auch gemerkt, dass so die eine oder andere Führungskraft bei uns im Unternehmen sich auch damit auseinandersetzt. Also das scheint schon ein bisschen fast geht in die Richtung normal, dass man sich auseinandersetzt. Jetzt sind wir an seiner Stelle angekommen, in dem ich mit dem Team gearbeitet habe und geguckt habe, welche Werte sind für uns eigentlich wichtig im Umgang miteinander. Und da ist es eher so, das Spannende, dass meine Mitarbeiter ganz irritiert darüber waren, dass ich jetzt mit denen über Werte gesprochen habe und darüber, welche für uns wichtig sind. Also sie haben es relativ schnell verstanden, aber es war für sie totales Neuland, dass da jetzt eine Führungskraft kommt und sagt, lass uns mal über Werte sprechen und darüber sprechen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und das fand ich sehr spannend. Die Themen, die dabei rausgekommen sind, das war jetzt nicht so sowas wie Liebe oder Tod oder sowas in der Art, aber da waren Dinge dabei wie Vertrauen oder Kreativität. Einige Sachen gingen so auch so in Richtung Professionalität. Aber bis wir uns auf diese ganzen Werte so verständigt haben, hat man gemerkt, also der Weg dahin, dass da ganz viele persönliche Impulse waren. Also das ging schon sehr tief. Das war nicht nur, wir wollen ein besseres Team werden, wir wollen eine bessere Erreichbarkeit haben oder sowas in der Art, sondern es ging wirklich nachher um Befindlichkeiten, um Emotionen. Und egal welchen Wert man letzten Endes nimmt, dahinter stehen ganz, ganz viele Ebenen noch. Und das ist sehr spannend bei der ganzen Geschichte.
Ja. Ja, also vielen Dank für deinen Impuls. Du sprichst etwas Wichtiges an, was du tatsächlich praktizierst, von dem ich glaube, dass es grundsätzlich kultiviert werden darf. Ob jetzt oder sollte, egal ob in einem Unternehmen oder aber vielleicht auch in einer Gemeinschaft, in einem Verein oder einfach nur dort, wo Menschen zusammenkommen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Und das ist das Thema Gewächshaus, ne? Ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Es geht letztendlich darum, so einen Raum dafür zu schaffen, einen geschützten Raum dafür zu schaffen, wo Entwicklung frei von dem Business-Kontext tatsächlich stattfinden kann. Und dieser geschützte Raum entsteht eigentlich immer dann, wenn mindestens drei Gleichgesinnte sich zusammenfinden, um über ein bestimmtes Thema sich miteinander zu verbinden. So, und das ist natürlich im Business-Kontext erstmal ungewohnt. Wir haben das damals auch gemacht. Das hat dann gut funktioniert. Das hat in dem Moment gut funktioniert, wo ich keinen Anspruch formuliert habe an die Mitarbeiter, dass aus dem, worüber wir sprechen, sie jetzt im Business-Kontext etwas entwickeln müssen, sondern dass sie das allein für sich verwenden dürfen, dass es um sie geht als Mensch und nicht um das Unternehmen jetzt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidendes Thema aktuell, weil diese Fähigkeit, sich selbst zu führen, wird jetzt auch in der Businesswelt gebraucht. Ich brauche die als Mensch natürlich sowieso. Und das ist eigentlich der schöne Einstieg, wo ich als Führungskraft auch sagen kann, hey, lass uns mal, die Zeiten sind unsicherer geworden für uns alle. Lasst uns doch einfach Zeit dafür nehmen, unsere Fähigkeit der Selbstführung zu entwickeln und zu kultivieren. Und dann habe ich schon mal so einen Rahmen geschaffen, der gar nicht jetzt nur Business ist oder nur privat ist, sondern erstmal einfach nur ist und wo jeder für sich dann das für sich herausziehen kann. Und das ist ja das, was wir bei uns im Unternehmen erleben, dass wenn wir unsere Curricula machen, und ich glaube, wir sehen uns da, glaube ich, auch, ne, irgendwann, wenn wir unsere Curricula machen, dass diese Curricula natürlich den Menschen auch im Unternehmenskontext hilft, aber noch viel mehr auch im privaten Kontext hilft. Und wenn wir als Führungskraft unseren Mitarbeitern, unseren Teams oder in einer Gemeinschaft etwas anbieten, was sie nicht nur im Unternehmen voranbringt, sondern ganz besonders auch persönlich voranbringt, dann entsteht dieser Mehrwert. Und du hast dieses Zusammenführen der Teams beschrieben und das ist dieses Gewächshaus. Und wenn wir jetzt mal, ich nehme mal das Buch zum Beispiel, ja, und man sagt, wir haben den Monat Januar und es geht darum, die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst zu führen. Lasst uns doch mal diesem Thema pro Monat als Team, wie groß das Team auch ist, eine Gruppe von Gleichgesinnten, eine Stunde pro Monat Zeit nehmen, um darüber zu sprechen, über die Fähigkeit, sich selbst zu führen. Und das machen wir anhand eines Leitfadens. Ja, also zu sagen, ja, im Januar ist Sinn, lass uns über Sinn sprechen. Welche Bedeutung hat das Thema Sinn für dich in deinem Leben? Was ist das, was für dich wirklich wichtig ist? Wo kannst du Nein sagen, ja, damit du für das ja zu dem Ja sagen kannst, was dir wirklich wichtig ist? Also die Menschen darin zu befähigen, sich des Sinns bewusst zu werden und auch das tatsächlich im Alltag zu leben und dafür einen Raum zu schaffen, frei vom Business-Konzept, lass uns mal zusammensetzen und darüber sprechen. Und das ist eigentlich das, was ein wesentlicher Impuls für die Zukunft sein wird, der den Wandel auch voranbringen wird. Weil in dem Moment, wo die Menschen lernen oder befähigt werden, sich selbst zu führen, werden sie auch im Wandel, dem Wandel ganz anders begegnen, egal ob im Unternehmen oder aber auch in der Gesellschaft oder in der Umwelt. Ja, und das ist ein Beitrag, den können wir leisten, jeder Einzelne von uns, indem er Angebote formuliert. Lass uns über die Fähigkeit sprechen, uns selbst zu führen und dafür einen Raum zu schaffen. Raum zu schaffen ist, wenn mehrere Menschen regelmäßig zusammenkommen, um das einfach zum Thema zu machen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und deshalb haben wir ja auch zu dem Buch gesagt jetzt, es gibt Präsenzveranstaltungen jeden Monat zu dem Schwerpunktthema, wo dann eine kleine Anzahl an Teilnehmern dazu kommt, wo ich mich dann 2 Tage mit den Menschen im Januar zum Thema Sinn beschäftige, im Februar zum Thema Bescheidenheit üben. Und wir werden jeden Monat einen digitalen Raum schaffen, wie diesen hier, den wir jetzt haben. Ja, jeden ersten Mittwoch im Monat im nächsten Jahr werden wir im ersten Mittwoch im Januar zum Thema Sinn. Werde ich einfach hier sein, werde ein paar Impulse geben, hoffe, Teilnehmer dort wiederzusehen, die ihre Erfahrungen im Umgang mit dem Thema Sinn, den Übungen, den Fragen, einfach über das Thema Sinn miteinander ins Gespräch zu kommen. Dass wir als Teilnehmer, so wie wir hier zum Beispiel sind, uns verbinden über das Thema Sinn. Und dann entsteht dieser Wachstumsraum. Ja, dann entsteht Wachstum, weil wir, ich empfinde uns auch als relativ geschützten Raum schon, weil wir ein gleiches Thema miteinander haben. Ja? Und das ist eigentlich das Entscheidende, einen geschützten Raum, wo wir ein Thema, was uns miteinander verbindet, miteinander bewegen können. Und du bist ja auch so da eingestiegen, ja, wir waren ja auch im Austausch jetzt. Und du gehst ja diesen Weg, auch dem Ganzen eine Struktur zu geben. Und ich halte das für einen sehr wertvollen Beitrag, den wir unseren Mitmenschen leisten können. Ja, vielleicht weitere Fragen.
Ich stelle mal eine Frage, Bodo. Und zwar, du hast vorhin darüber gesprochen, dass du bei einem Vortrag mal gesagt hast, Vorbereitung ist 80er und Zukunft ist Intuition. Ich habe eine Frage zur Intuition. Und zwar, ich denke, viele von uns kennen das, immer wenn der Verstand ins Spiel kommt, dann kann es anstrengend werden. Ja? Denn ganz häufig, wenn ich auf die Suche nach Argumenten gehe, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, dann kommt der Verstand ins Spiel. Und wir haben ja ganz häufig auch gelernt, zu funktionieren. Wie können wir denn wieder lernen, mehr auf die eigene Intuition zu vertrauen?
Ja, das hat natürlich viel mit Selbstvertrauen erstmal zu tun und vor allen Dingen sich auch seiner Intuition bewusst zu werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also wir haben ja mehrere Anteile in uns. Ich nenne das mal zwei Anteile. Der eine Anteil, ich nenne ihn mal Ego. Ja, das ist eigentlich so, dass in der Vergangenheit konditionierte Denken. Ja, also das Ego erfährt seine Konditionierung in der Vergangenheit durch äußere Einflüsse, Erziehung, Gesellschaft etc. pp. Und drückt sich häufig aus in Denkweisen, wie die bewertend sind. Also ich gehe mit dem Hund spazieren hier, gehe die Straße entlang und sehe gegenüber einen Multicamper und sage, boah, ja, Multicamper, den gucke ich mir zwar an, aber warte mal ab, in 3 Wochen bekomme ich meinen Multicamper und der ist viel besser und viel schöner. So, was diese Gedanken, das sind ja Gedanken, die versuchen, dass ich mich positionieren kann in einer Gesellschaft. Höher stellen, niedriger stellen, besser stellen, anders stellen. Damit grenze ich mich quasi ab und bringe mich in Position zu meinen Mitmenschen. Das ist eine Denkweise, liegt ja nicht unbedingt in unserer Natur, sondern wurde konditioniert, ja, im Laufe unseres Lebens. Und die macht es ja letztendlich auch anstrengend. Und jetzt kann ich sagen, oh Bodo, so darfst du nicht denken, nicht bewerten. Und kann sagen, nee, das brauche ich gar nicht, sondern ich kann dankbar dafür sein, dass ich mir dessen bewusst geworden bin, in welchem Modus ich gerade unterwegs bin. Bin ich gerade im Ego-Modus unterwegs? Und wenn ich aus dem Ego heraus schöpfe, das sagen die, aus dem Ego schöpfe, die Wüstenväter sprechen von dem grünen Gift, ja, die grüne Quelle. Aus welcher Quelle schöpfe ich denn? Und immer dann, wenn ich erschöpft bin, ja, wenn ich aus dieser Quelle schöpfe, dann ist meistens das Ego im Spiel. Das heißt, wenn es anstrengend wird, ist meistens das Ego im Spiel. Dann habe ich aber den zweiten Anteil in mir. Das ist das Selbst. Das ist meine wahre Natur. Und diese wahre Natur, die bewertet eigentlich nicht, sondern die versucht auch nicht irgendwie sich in Position zu bringen, sondern die beschreibt eigentlich eher etwas, was ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Intuition denke und die Gedanken still werden, ja, diese bewertenden Gedanken, die Vergangenheit, die Zukunft, die bewertenden Gedanken, die Emotionen hervorrufen, negative Emotionen, positive Emotionen, wenn die still werden, dann kommt ja so eine innere Stimme. Und meistens in der Stille und bei Christen vielleicht im Gebet. Und die Christen nennen das dann die Stimme Gottes. Manche nennen das das Gewissen. Andere nennen das das Lied des Herzens. Also diese innere Stimme, die frei von den in der Vergangenheit konditionierten Gedanken sich in mir meldet und mir sagt, was eigentlich jetzt wirklich dran ist, was es jetzt braucht. Und das ist für mich diese Intuition. Ja, und manchmal hören wir die nicht, aber wir spüren die. Und ich habe eine ganz coole Postkarte, die sieht so aus. Könnt ihr das sehen? Da steht drauf: Habe ich dir doch gesagt, mit freundlichen Grüßen, deine Intuition. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also Intuition drückt sich bei uns meistens eher in so einem Gefühl aus, aber wir können das nicht in Worte fassen. Aber dieses Gefühl ist da, trotz des Lärms in der Außenwelt. Aber wenn ich jetzt in die Stille gehe, dann bekommt dieses Gefühl plötzlich eine Stimme. Ja, aber um aus diesem Gefühl eine Stimme werden zu lassen, braucht es die Stille. Und dann sagt mir, das ist das Gewissen, ja, oder die Stimme Gottes oder das Lied des Herzens, wie auch immer das jeder für sich nennen mag. Das ist diese tiefe innere Stimme und die gleicht den Blick in den Spiegel. Die lügt nicht. Und ich glaube, dass wir manchmal dieser Intuition nicht trauen, weil wir sie nicht fassen können im Lärm dieser Welt. Und es geht darum, in der Stille für sich wieder die Fähigkeit zu gelangen, dieses Gefühl in Worte zu fassen, um es für den Alltag tauglich zu machen. Und ich glaube, dann würden wir aus der Stille heraus uns auch noch mehr auf die Intuition wieder verlassen. So würde ich das jetzt mal versuchen, hier reinzubringen.
Okay. Danke dir. Ja, Holger, deine Frage gerne.
Achso, ich habe noch kurz, Ursula Rosemann hatte gerade auch die Hand gehoben. Wenn du unten auf Reaktion die Hand hebst, dann kann Mirko das sehen, dass du die Frage hast.
Achso.
Okay, danke. Ja, Holger.
Kannst du mich hören? Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ich habe eine Ergänzung, weil ich zu diesem Thema als letztes Mal, als ich im Kloster war, eine schöne Übung gemacht habe. Dieses Leermachen. Wir hatten die Aufgabe, eine Frage zu stellen, uns aufzuschreiben, die uns bewegt hat. Und dann haben wir die übliche Meditation gemacht, sei es 25 Minuten oder 50 Minuten. Und danach sollte jeder aufschreiben, was einen zu dieser Frage halt bewegt, also halt diese Intuition anzusprechen. Und wir haben die Aufgabe gehabt, 15 Minuten zu dieser Fragestellung alles Mögliche aufzuschreiben, was uns da einfach aus der Stille herauskommt. Und das war wahnsinnig spannend, weil die Teilnehmer haben davon berichtet, dass sie Dinge aufgeschrieben haben, die sie sonst, wenn der Kopf eben halt nicht still ist, die dann halt kamen. Das war eine tolle Übung, die für alle unglaublich überraschend war, eben diese Intuition, die da geweckt wurde aus der Stille heraus. Also sich zu erlauben, Dinge aufzuschreiben, die sonst nie kommen würden. Das war eine Übung, die mir gerade in dem Zusammenhang kommt. Das war genau das Thema, ja. Großartige Übung, die Intuition zu trainieren.
Ja, toll. Vielen Dank, lieber Holger, für diesen Impuls. Also kann ich nur empfehlen, jedem empfehlen, das aufzuschreiben, für sich jetzt aufzunehmen, das mal auszuprobieren. Das ist genau das ist das, worum es geht. Ja, mit dem Ziel, das aufzuschreiben, gar nicht zu bewerten, sondern aufzuschreiben. Dann kann ich danach auch nochmal schauen, also was da kommt. Also das ist sehr, sehr kraftvoll. Ja, also schön. Vielen Dank für den Impuls.
Ich habe vielleicht noch einen kleinen Gedanken, der kam mir, als du, ich glaube, im Dezember, den Dezemberwert war Liebe.
Ja.
Und wenn ich mich recht entsinne, und du hattest gesagt, das kann man auch in den Business-Kontext übertragen. Ich habe ein Erlebnis dieser Art gehabt, vielleicht teile ich das mal. Und zwar habe ich einen Mitarbeiter eines großen Bereiches und ich habe ihn immer als schlecht erlebt, diesen Mitarbeiter. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ist es eigentlich der Mitarbeiter, der schlecht ist oder mag ich den nur nicht, wenn ich jetzt mal Liebe mit Mögen übersetze? Ja. Und ich habe mir dann überlegt, quasi objektiv, ist der wirklich schlecht oder ist es einfach nur meine Haltung auf den, also meine Liebe, die ich ihm nicht zuteilkommen lasse und dass er dadurch schlecht wurde. Und ich habe einfach da zu diesem Mitarbeiter komplett meine Einstellung, meine Haltung geändert, also ihn gemocht. Ich habe beschlossen, ihn zu mögen. Und das, was entstanden ist daraus, ist unglaublich. Der ist über sich hinausgewachsen. Der hat eine Leistung entfaltet, die er vorher gar nicht entfalten konnte, weil ich im Prinzip durch meine Haltung, meine fehlende Liebe, meine fehlende Achtung ihm gegenüber den absoluten Deckel auf seiner Leistung und auf dem, was er in der Lage war zu leisten, drauf hatte. Und als ich diesen Deckel quasi gelöst habe, meine Haltung, meine Liebe, meine Einstellung zu ihm geändert habe, ist ein ganz anderer Mensch da in meiner Wahrnehmung entstanden, ja? und auch im Miteinander, im Kollegium. Es war genau das Thema. Ja? Also die Liebe oder die Haltung und die Zuneigung zu meinen Kollegen. Ich beschließe das immer selber, ob jemand schlecht ist oder ob jemand gut ist. Ich kann gar kein Urteil darüber mir bilden, ob der wirklich schlecht ist, sondern es ist meine Einstellung zu dem Menschen, die ihn erstmal zu dem macht, was ich beschließe. Also ist er schlecht oder ist er gut? Ja. Und das war so ein Erlebnis, wo ich einfach meine Einstellung geändert habe, also die Liebe letztlich zu ihm als Person und daraus einfach was ganz anderes entstanden ist.
Ja, wunderbar. Das ist ganz großartig. Und das, was du ansprichst, ist ja eigentlich der Schritt von Liebe für Leistung dahin zu bedingungsloser Liebe.
Genau.
Also anzunehmen, was ist. Ich nehme dich so, wie du bist. Und das ist dieser große Schritt. Und ich, wenn du dann darüber berichtest, was du dafür eine Resonanz erfahren hast, ja, dann ist das ja auch schon wieder ein ganz großartiger Impuls. Ja, und die Einladung auch an alle Beteiligten, das ist einfach mal auszuprobieren. Ja, einfach zu sagen, hey, ich bewerte das nicht. Aber letztendlich ist es, wenn ich wieder an diese zwei Anteile denke, Ego und Selbst, die Bewertung kommt aus dem Ego heraus.
Genau, genau.
Ja, aber das Bedingungslose, das Unvoreingenommene, das Annehmen kommt aus dem Selbst heraus. Und das für sich auch nochmal zu differenzieren in der Stille, zu sagen, wer spricht denn da gerade? Wenn du diesen Mitarbeiter komisch findest, wer spricht denn gerade? Welcher Anteil in dir spricht denn? Spricht das Ego oder spricht es selbst? Ja, und dann sich dessen immer wieder bewusst zu werden. Ja, wer spricht denn da gerade? Ja, wir brauchen beides. Wir haben beides und beides ist wichtig. Ja, aber einfach nur zu erkennen, wer spricht gerade. Und das ist ein wunderbares Beispiel. Ja, von der einen Schritt von der einen Seite zur anderen oder von Liebe für Leistung zu bedingungsloser Liebe. Großartig. Toll. Vielen Dank für den Impuls, Heiner. Ja, dann Sonja.
Genau, Sonja gerne.
Guten Abend. In mir resoniert eine Aussage, wo du, die du gemacht hast, in Bezug auf die Stille. Und zwar, dass Stille heißt zu fühlen und nicht zu denken. Und den Brückenschlag, den du gebaut hast mit dem sich selber in den Spiegel schauen innerlich. Und das finde ich einfach mir so ein tiefgreifendes Erlebnis, weil man ja mit sich und dem tiefsten und geheimnisvollsten irgendwie zu tun hat, was man in sich trägt. Und das manchmal auch eine ganz bittere Erfahrung sein kann, sich dem auszusetzen, den Emotionen und dem, was man mit sich trägt, zu entscheiden, was lasse ich da und was darf bleiben. Und mir ist es wichtig, dir einfach auch nochmal ein Dankeschön dafür zu sagen, für deine Impulse, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich die Möglichkeit zu haben, sich und sein Leben nachhaltig zu verändern und zu sehen, wo die Stellschrauben sind in Möglichkeit oder in Situationen, wo es vielleicht ganz schwierig sind. Und du bist ein absoluter Mutmacher und das wollte ich dir persönlich, wenn auch nur via Zoom jetzt mal sagen, dass ja, du mein Leben bereichert hast mit dem, was du einfach teilst, dass du offen bist und deine Erlebnisse mitteilst und ich davon partizipieren kann.
Ja, ganz vielen Dank, liebe Sonja. Und vielen, vielen Dank. Das berührt mich, weil das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Ja, ich stehe einfach jeden Tag dafür auf, Menschen dabei zu unterstützen, für sich einen Weg zu finden in diese innere Zufriedenheit hinein, jenseits äußerer Faktoren. Und wenn ich diese Rückmeldung bekomme, dann freut mich das. Und das ist ermutigend und ich möchte eine Ermutigung weitergeben. Ein schönes Beispiel, das habe ich vorgestern gehört, dass es dabei gar nicht so sehr um die ganz großen Schritte immer geht, sondern es sind die ganz kleinen Schritte. Es geht nicht immer darum, gleich die Welt zu retten und das Unternehmen zu wandeln, sondern es sind die ganz kleinen Schritte, die eigentlich die für mich heldenhaften Schritte sind. Vorgestern war im Zoom ein ganz junger Typ, ich schätze mal, er war so Anfang 20, und er war im Obleven bei uns. Das ist also nicht so gerade die Zielgruppe, die dort im Obleven rumläuft, mit Anfang 20, um in die Stille zu gehen, weil schon die Mönche, ja, ich arbeite viel mit den Mönchen, die bewahren eigentlich sehr junge Menschen davor, sich lange der Stille auszusetzen, weil sie das eigentlich noch gar nicht so gut verkraften können. Dafür gibt es andere Arbeiten, alternative Tätigkeiten, die jungen Menschen in die Stille führen. Das nennt man dann therapeutische Arbeiten, das ist Unkraut jäten oder weiß was ich. Aber die jungen Menschen sitzen zu lassen, das ist schon eine harte Nummer. Auf jeden Fall dieser junge Mensch, dieser junge Mann, der war im Obleven und ist dann in die Stille gegangen, sagt er, das war für ihn eine echte Überwindung, aber dieser Weg in die Stille hat bei ihm zu Verhaltensentwicklungen geführt, die, sagte er, allerdings in seinem Umfeld für Störungen gesorgt haben. Mit 19, 20 ist man in einem Alter, wo man abends vielleicht mit seinen Kumpels nochmal richtig ein Trinken geht. Also da ging es bei mir gerade erst richtig los. Und dann hat er halt an einem Samstagabend gesagt, so, liebe Leute, ich komme heute nicht mit, und hat echte Widerstände erfahren, ist aber stark geblieben und ist dann nicht mit Saufen gegangen, sondern hat sich zurückgezogen und war am nächsten Morgen dann gesagt, boah, geht's mir gut. Und bei meinen Kumpels brauche ich mich jetzt nicht melden, die sind immer noch am Feiern und liegen noch im Sommer. Und das finde ich so bemerkenswert. Das sind genau diese Schritte, die letztendlich Ausdruck einer sehr starken Entwicklung sind, wenn ich nämlich den Widerständen meines Umfeldes etwas entgegensetze, ja, in Form von, ich bleibe bei mir, ich stehe zu dem, wofür ich mich entschieden habe. Und das fand ich so ermutigend, weil es so ein junger Mensch war, in einer, und wenn man junge Menschen kennt, dann weiß man, wie wichtig Gemeinschaft unter jungen Leuten ist. Dieses Kumpelhafte, dieses Trinken, dieses, das ist extrem wichtig. Und er hat für sich einfach in so frühen Jahren schon einen Weg gefunden, zu sagen, nee, ich gehe jetzt lieber in die Stille. Und das fand ich so bemerkenswert. Also das sind manchmal die kleinen, vermeintlich kleinen Entscheidungen, aber die so ausdrucksstark sind. Und das ist ja das, was ich jedem hier auch wünsche, in den kleinen Dingen diese Erlebnisse, diese Erfolgserlebnisse tatsächlich auch zu verzeichnen. Ja, danke Sonja für die Rückmeldung.
Super, und dann gerne die letzte Frage von Christian.
Ja, wie immer der Letzte, gell? Und zwar, also es ist so, also ich kann jetzt ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen vom Meditieren, also wie ich zum Meditieren gekommen bin. Und das war ja damals im Kloster, beim Bodo auf dem Klosterkurs und bin da in die Stille gegangen in der Klosterkirche selbst und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also ich würde mal sagen, fast ein halbes Jahr, bis ich wirklich zu mir gekommen bin. Ja. Ich habe dann auch noch einen Meditationskurs gemacht, wo ich vielleicht gewisse Techniken für mich noch entdeckt habe. Allerdings, was mir am Anfang nicht geholfen hätte, ja, darum stelle ich jetzt diese Frage, wäre mir da gleich Fragen zu stellen, also sprich vielleicht mit dem Tod auseinanderzusetzen oder mit der Liebe, sondern für mich war das Allerwichtigste, zuerst mal meinen Verstand lernen zu kontrollieren, also sprich mal überhaupt den Verstand auszuschalten. Also einfach mal, dass gar nichts passiert. Und desto länger ich das immer wieder geschafft habe, desto mehr ist dann von innen raus auch, sind dann Fragestellungen für mich entstanden. Jetzt ist meine Frage, wenn vielleicht für jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung hat mit Meditation, ist es nicht vielleicht erst besser, dass er trainiert, sich seinen Verstand in Ruhe zu bringen oder ob er wirklich gleich da einsteigen sollte, weil wenn ich mit Fragen mich vor der Meditation mit Fragen schon beschäftige, arbeitet dann nicht der Verstand gleich wieder mit und ich bekomme eigentlich nicht das zu hören, was ich hören will.
Ja, ich glaube, vielen Dank, Christian, das ist was sehr Wichtiges, diese Frage ist sehr elementar. Und ich glaube, alles zu seiner Zeit, das ist das Entscheidende. Wenn ich jetzt mal mich dafür entscheide, in die Stille zu gehen, zu meditieren zum Beispiel, wenn ich es mache morgens, das ist das Erste, was ich mache, dann stelle ich mir keine Fragen vorweg, sondern ich gehe so, wie ich bin, einfach in die Stille. Ohne Frage. Also die Meditation bedeutet für mich persönlich, ich gehe immer ohne Frage in die Meditation. Sondern was mache ich dort? Ich beobachte einfach das, was an Gedanken entsteht. Ja, früher hatte ich vor den Gedanken Angst, ja, die dort entstehen, weil sie mich vielleicht an etwas erinnern, was schlecht war, wie die Entführung zum Beispiel. Aber über den Weg in die Stille habe ich gelernt, dass es sich nur um Gedanken handelt und die können mir nichts. Gedanken sind einfach nur Gedanken. Und das hat mir dabei geholfen, mich auch, man nennt das psychologisch, zu disidentifizieren von meinen Gedanken. Ja, also ich bin nicht mein Gedanke, sondern der Gedanke ist in mir. Und darüber ist die Stille entstanden dann. Das versucht das mal zu erläutern, was da passiert ist. Aber da bin ich sehr bei dir, erstmal in die Stille zu gehen und erstmal zu atmen und vor allen Dingen die Stille nicht zu verzwecken. Das heißt nicht zu meditieren um zu, sondern einfach zu meditieren. Weil wenn ich meditiere um zu, dann stelle ich mich gleich wieder dem Erwartungsdruck aus, dass jetzt etwas passieren muss. Sondern einfach nur die Stille. Einatmen, ausatmen. Im Buch beschreibe ich das ein Stück weit so, dass ich sage, bevor überhaupt mit Meditationsübung beginnt, Fang einfach mal an, vor den Mahlzeiten mit 2 achtsamen Atemzügen. Einfach mal bewusst einatmen, ausatmen. Ja, das ist gut. Aber dann, wenn ich, das ist ein Teil der Stille. Aber ich sprach ja davon, dass es mehrere Teile der Stille, Formen der Stille gibt, die ich für mich gewinnen kann. Und dann kommt die Lektio zum Beispiel. Das ist so ein Stück weit, geht in die Richtung, die Holger vorhin beschrieben hat. Ja, also da kann ich mir entweder eine Frage meditieren, gehe mit der Frage in die Stille. Das würde ich aber separat voneinander machen. Oder aber ich lese einen Text. Also ich gebe der Stille einen Impuls durch eine Frage, durch einen Text und warte, was davon in mir resoniert. Das ist für mich aber eine andere Disziplin, eine andere Form der Stille. Und dann kann ich natürlich auch eine weitere Form, die ich vorhin benannt habe, sagen, ja, ich betrachte mich einfach mal von außen und ich spreche mich selbst in der dritten Person an. Wenn ich das tue, dann entsteht auch eine innere Stille. Das kann jeder mal versuchen. Das geht sogar, wenn ich hektisch über den Bahnhof renne, kann ich, während ich hektisch über den Bahnhof renne, in mir eine Stille erzeugen, indem ich mich von außen dabei betrachte, wie ich das gerade mache. Und dann merke ich, die Hektik ist da draußen, aber in mir bleibt es ruhig. Also das ist mir wichtig, auch in diesem Buch aufzuzeigen, dass es verschiedene Disziplinen und Formen von Stille gibt und jeder auch sehr unterschiedlich ist. Und der eine findet über den einen Weg den Zugang, ja, der andere findet über den anderen Weg den Zugang und wieder jemand anders findet über noch einen anderen Weg den Zugang zur Stille. Die Stille hat ganz viele Gesichter. Aber der Einstieg, und bei mir war es ähnlich wie bei dir, war, dass ich einfach mich hingesetzt habe und geatmet habe und ich mich immer wieder aufraffen musste, mich hinzusetzen, und irgendwann ist dann daraus eine Gewohnheit geworden. Ich habe aber eine Frage an dich, Christian, weil das ist, glaube ich, für alle spannend hier. Mhm. Du meditierst ja jetzt noch, so habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich meditiere täglich.
Ja. Ja. Wie hast du dich in den Zeiten überwunden zu meditieren, wenn dein innerer Schweinehund, nenne ich ihn mal, dein Ego dir gesagt hat, ja, jetzt nicht, du hast keine Zeit, du brauchst das jetzt gar nicht. Wie hast du immer wieder zurückgefunden auf den Meditationshocker? Das interessiert, glaube ich, alle ganz brennend hier.
Das ist jetzt wirklich ganz interessant, weil aktuell ist es nämlich so, dass ich mal geschludert habe. Gell? Also die letzten 2-3 Wochen habe ich geschludert, weil ich war im Krankenhaus und dann waren ein paar so Sachen, da funktioniert es ja nicht so, wenn man ein bisschen ans Bett gefesselt war und so weiter. Und jetzt komme ich wieder nach Hause und fange wieder an jetzt zu meditieren, weil ich einfach merke, dass mir dieser Raum fehlt. Also sprich dieser, diese Zeit für mich. Also mir fehlt diese Zeit. Und die ist jetzt so die Motivation, wieder zu meditieren am Morgen. Allerdings war mein Schweinehund noch so groß, dass er gesagt hat, ja, bleib mal, ich war noch eine Woche krank und so, bleib halt einfach noch ein bisschen liegen. Und jetzt ist es so, also jetzt habe ich tatsächlich mir fest vorgenommen, ab nächste Woche, ab Montag stehe ich wieder um 5 Uhr auf, weil die Kinder, Ferien sind wieder vorbei, ist morgens schon viel mehr Lärm. Und ich stehe dann wieder um 5 Uhr auf und tatsächlich merke ich jetzt bei mir, wenn ich in mich reinhöre, dass ich mich jetzt schon auf diese Zeit freue, wieder um 5 Uhr aufzustehen. Also komischerweise entsteht da sowas wie ein innerer Druck plötzlich, wieder was für dich zu tun, für dich und dein, ich nenne es mal, für dich und dein Wohlbefinden, weil desto länger, dass man das macht, ja, also am Anfang spürt man sehr, sehr wenig. Man fragt sich, was soll das eigentlich? Ja? Dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo man Außenwirkung zeigt, also sprich Außenwirkung auf die Familie. Also das war tatsächlich ein Hauptgrund. Also ich habe dann angefangen, einfach diese Meditation nach vorne zu ziehen, damit ich bereit bin, wenn die Familie kommt. Also sprich, ich stehe um 5 auf, die Frau steht um 6 aus, um 6:30 steht dann, kommen dann die Kinder daher. Und ich bin meistens dann so um 5:45 bin ich fertig und gehe dann aus meinem Zimmer raus und begegne den Menschen ganz anders. Und es hat sich wirklich tatsächlich wahnsinnig viel am Frühstückstisch schon verändert. Also sprich, die Kinder begegnen einen dann auch anders, die Frau begegnet einen anders, also das ist ein bestimmtes Lächeln und dann nimmt man sich, also man geht auch gelassener in den Tag, also sprich man nimmt sich viel mehr Zeit fürs Frühstück. Früher ist man schon gehetzt gewesen, also ich habe das nur von mir, kann das nur von mir aus sagen, ich bin gehetzt gewesen, ich muss da und da muss in der Firma sein. Heute sage ich, okay, dann können wir halt Viertelstunde später, das ist kein Problem. Also und so mit dieser Haltung oder beziehungsweise auch vielleicht mit dieser Gelassenheit gehe ich in die Firma rein und die Begegnungen ziehen sich durch den Tag. Also es ist einfach so meine Erfahrung draus. Also diese und da, wenn man das mal erspürt, wenn man diesen Atem mal hat, das lange durchzuziehen, dann braucht es keine Motivation mehr, weil man erspürt das. Also man erspürt ein besseres Gefühl. Also das, mehr braucht es dazu nicht. Man muss wieder auf sich selbst hören dann. Gell? Schaut dann, ja, mir geht es eigentlich besser, wenn ich es tue. Und wenn ich es nicht tue, merke ich gleich, wie sich gewisse Themen verändern. Also man wird wieder gereizter, man ist wieder gestresster. Also und dann geht man ganz schnell wieder in die andere Richtung. Also wie gesagt, ich freue mich jetzt schon, also komischerweise, ich bin normal eine Eule, gell? Also wenn ich früher überlegt habe, vor ein, zwei in der Nacht bin ich ins Bett, heute gehe ich um 9 Uhr ins Bett, damit ich am Morgen auf kann. Und da ist ja oft so diese Gedanken, da wo man gesagt hat, ja, man ist entweder eine Eule oder man ist, wie heißt der andere Vogel, Lerche oder, und das ist aber nicht so. Man kann sich selbst auch umtrainieren, gell? Das ist auch wieder der Verstand, der wo einen sagt, wer ist man? Also das ist, für mich so habe ich das rausgefunden, dass das gar nicht so zustimmig ist, was bin ich vom Mensch her organisch, wir sind alle gleich, gell? Also die DNA ist schon lange entschlüsselt. Also der Verstand sagt da vielleicht, du bist eine Eule, aber du selbst findest raus, viel besser, wer du bist. Also wenn du auf dich hörst und bei mir war es so. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank, lieber Christian. Das war so schön, so nah, berührend, finde ich, wie du das beschrieben hast. Also das, was du gesagt hast, das war tatsächlich zu spüren. Also so habe ich das, vielen, vielen Dank. Das war sehr wertvoll, dass du das mit uns geteilt hast, ja, dass das eben geht. Es funktioniert.
Es geht, aber es braucht eine gewisse Zeit. Gell? Also ich habe das, wie gesagt, ich bin in Berührung gekommen, damals bei dir. Ich habe das nicht gekannt so. Und ich habe es halt einfach mal versucht. Ich bin in die Kirche gegangen und dann sind ja diese Psalmen, was die Mönche da singen. Und ich habe da nicht aufgepasst, was die sagen oder was die da singen. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht verstanden. Und ich habe einfach nur, jetzt mache ich einfach mal die Augen zu und versuche mich mal aus dem Ganzen hier weg zu denken. Gell? Und es hat wunderbar funktioniert und es hat sich sowas wie ein gutes Gefühl eingestellt. Und dann bin ich dran geblieben. Und Gott sei Dank, das muss ich sagen, weil das war, ich denke mal, wenn man so fragt, wo die größte Veränderung bei einem stattfindet, das war wirklich im Beginn des Meditierens.
Super. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Christian.
Ja, danke schön. Ich sogar danke für die Impulse immer von dir. Die sind sehr hilfreich.
Ja, danke, dass wir noch hier sein dürfen. Aber eines möchte ich jetzt bitte noch tun, und zwar hat mehrfach Ursula versucht, mir Signale zu geben, dass sie doch auch was sagen möchte. Die habe ich bisher ignoriert. Und jetzt möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, Ursula, wenn du möchtest, darfst du noch.
Dankeschön. Mir ist ein Satz sehr hängen geblieben. Und zwar, Bodo, den du gesagt hast vorhin, Wandel geschieht durch Veränderung des Kontextes. Und da fiel mir einfach gleich so, oder da kam so intuitiv der Begriff Vertrauen. Kann ich Vertrauen haben, wenn sich der Kontext verändert? Der Kontext wird manchmal verändert durch außen, aber auch durch meine eigene Veränderung, durch mein Bewusstsein. Da hätte ich gerne noch so ein paar Gedanken von dir dazu. Wie gehe ich damit um?
Vielen Dank für die Frage. Ich habe das tatsächlich in dem Kapitel Vertrauen mit aufgenommen, weil über Vertrauen können wir erstmal nicht verfügen. Also ich kann nicht darüber verfügen, ob du vertraust oder mir nicht vertraust oder vertraust, sondern das ist etwas, was entsteht, Vertrauen. So, und Vertrauen kann auch verschwinden aufgrund der Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Ja, also das Selbstvertrauen zum Beispiel, das Vertrauen in sich, in das Leben, in die Mitmenschen, dass dieses Vertrauen verloren geht, ist ja häufig eine Folge von Erfahrungen, die wir in jüngster Kindheit gemacht haben. So, dann bin ich vielleicht ein Mensch, der schlecht vertrauen kann, der sich nicht trauen kann, der anderen nicht trauen kann. Und dann ist ja nicht die gute Nachricht, das ist in Ordnung erstmal, wir sind darauf nicht festgelegt. Ja, also wir können etwas dafür tun, dass wir das Vertrauen wiederfinden. Und die Frage ist ja, was kann ich dafür tun, dieses Vertrauen wieder zu finden, egal was um mich herum geschieht? Und ich habe das in dem Kapitel, ein Weg, den ich dort beschrieben habe, ist die sogenannte Grundsatzentscheidung, also die vorweggenommene Entscheidung. Das heißt, ich treffe für mich eine Entscheidung. Ja gut, um Entscheidung treffen zu können, muss ich verzichten. Also es geht erstmal darum, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung, die ich damals für mich getroffen habe, war, dass egal, was mir im Leben begegnet, ich das dafür verwende, als Mensch zu wachsen. Das ist eine Grundsatzentscheidung gewesen. So, und dann habe ich das für mich entschieden, so wie ich vor 20 Jahren für mich entschieden habe, aufzuhören zu rauchen. Ich habe nie wieder geraucht. Das ist eine Grundsatzentscheidung, habe ich gesagt, ich entscheide mich, ich bekenne mich dazu. Das ist das Commitment, das ist auch eine Übung für den Juni. Ich bekenne mich dazu, alles, was mir im Leben begegnet, als Möglichkeit zu erkennen, als Mensch zu wachsen. Mhm. So, und dann daraus entsteht das Vertrauen in das Leben, nämlich daraus, aus der Erfahrung, die wir dort machen werden, ist, dass das Leben mir etwas beschert, immer etwas beschert, vielleicht nicht immer etwas beschert, was ich mag, aber immer etwas, was ich brauche. Und dass diese Erkenntnis wird unweigerlich daraus entstehen und diese Vorwegentscheidung zwingt mich dazu, ist eine Selbstverpflichtung, in allem, egal was mir begegnet, etwas zu entdecken, was mich weiterbringt. Also nicht mehr nach Risiken und Problemen, sondern nach Möglichkeiten zu kommen. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Ich saß vor ein paar Monaten, saß ich im Zug auf dem Weg zum Kloster, ins Klosterkurs. Also da saßen dann, so wie Christian, saß dann Teilnehmer dort und ich war auf dem Weg nach Würzburg. Hannover musste ich umsteigen. So, und dann bekam ich die Nachricht, der Anschlusszug in Hannover wird nicht zur Verfügung gestellt. So, das ist erstmal die Situation. Nun habe ich aber ja, normalerweise fängt man an zu schimpfen, der Schaffner, man wird hektisch, man macht dies, macht jenes. Ja, aber ich kann einfach nicht darüber verfügen, ob der Anschlusszug jetzt zur Verfügung steht oder nicht. Es liegt nicht in meiner Macht. Also habe ich für mich meiner Grundsatzentscheidung erinnert und gesagt, okay, wie kann ich diese Situation nutzen, um als Mensch zu wachsen? Und da habe ich gesagt, gut, das ist relativ einfach. Diese Gelegenheit bietet mir die Chance, mich in Geduld zu üben. Dann habe ich im Inneren gesagt, liebe Bundesbahn, vielen Dank für die Chance, die du mir bietest, mich in Geduld und Gelassenheit zu üben. Und das meine ich damit, über diese Grundsatzentscheidung, alles, was mir im Leben begegnet, als Möglichkeit zu erkennen, als Mensch wachsen zu können. Das hat in der Folge, wenn du das paar Mal machst, führt das dazu, dass du das Vertrauen in das Leben wiederfindest. Und dieses Vertrauen in das Leben ist eigentlich etwas sehr Entscheidendes, um dieses Thema Vertrauen auch in sich weiter auszubauen. Also das Vertrauen in das Leben, dass das Leben mir das bietet, was mir hilft, auch wenn es mir nicht schmeckt. Und das ist für mich ein so ein Weg, Vertrauen zu entdecken.
Vielen Dank. Hilft mir unbeschreiblich gerade. Ja, vielen, vielen Dank. Berührt mich sehr. Dankeschön.
Gut, ja, dann vielen Dank, dass wir heute etwas verlängern durften und danke an euch, dass ihr noch geblieben seid. Ja, Bodo, ein paar abschließende Worte für den heutigen Abend von dir.
Ja, ich möchte tatsächlich ein bisschen Werbung machen dafür, einen Fokus zu legen auf die Entwicklung der Fähigkeit der Selbstführung. Also wenn das früher vielleicht für sich selbst nicht so erkannt wurde, für das eigene Leben, was wahrscheinlich jeder schon getan hat, aber jeder das für sich gar nicht so erkannt hat, führt uns, glaube ich, jetzt die Gesamtsituation, in der wir uns bewegen, gesellschaftlich, einfach zwingt uns ein Stück weit dazu, diese Fähigkeit auszubauen und zu entwickeln. Und dafür möchte ich Werbung machen. Bestenfalls findet ihr euch mit Gleichgesinnten zusammen, wo ihr das Gefühl habt, dass dieses gegenseitige Verständnis oder dieses gegenseitige Verständnis dafür ist, sich gegenseitig zu unterstützen und beim Wachsen zu helfen. Ja, ich habe gestern Abend war ich in der Agli Bar, da waren ganz tolle Menschen, die treffen sich einmal in der Woche und beschäftigen sich mit diesen Themen. Ja, also mit Themen, wie sie anderen helfen können zum Beispiel. Und das ist so ein geschützter Raum. Also versucht vielleicht euch noch stärker mit dem Thema Befähigung der Selbstführung zu beschäftigen, findet Gleichgesinnte, findet einen Faden, findet Themen, über die ihr euch miteinander verbinden könnt und schließt euch in kleinen Gruppen zusammen, regelmäßig in der Familie, im Unternehmen oder auch anderswo. Wir machen das bei uns im Curriculum oder die Klosterkurse und kommt miteinander ins Gespräch. Kommt miteinander ins Gespräch zum Thema Selbstführung. Ja, und das war ja auch der Grund, weshalb ich dieses Buch auch geschrieben habe. Wir hatten vorne eine Wortmeldung. Das war jemand, der hat für ein paar Menschen einfach sich dieses Buch besorgt, hat gesagt, so, darüber kommen wir einmal im Monat im Gespräch. Das kann was ganz anderes sein. Das kann ein anderes Thema sein. Das kann Fluthilfe sein. Also da, wo ich gestern war, die haben sich sehr stark dann für die Fluthilfe organisiert und haben sich darüber verbunden und wachsen darüber als Menschen. Es geht also nicht um das Buch. Es geht also einfach nur darum, in dieser Gemeinschaft, in diesem Gewächshaus, ein Thema miteinander zu finden, über das wir uns miteinander verbinden können, um gegenseitig um zu wachsen als Mensch. Selbstführung. Und dafür möchte ich Werbung machen, das einfach zu tun, egal mit wem. Wichtig ist, dass ihr das Gefühl habt, dass die Menschen, mit denen ihr zusammenkommt, ein ehrliches Interesse daran habt, dass ihr euch als Mensch entwickelt. Und dann ist es wunderbar. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns regelmäßig weiter wiedersehen. Ja, wie gesagt, der erste Mittwoch, also nächster Impuls ist im Dezember, 2.12. Und im Januar ist es immer der erste Mittwoch im Monat, wo jetzt im Januar geht es um Stille. Ja, im Februar geht es um Bescheidenheit, im März geht es um Hoffnung. Da werden wir Schwerpunktimpulse machen für alle, die das Buch lesen oder sich dafür interessieren für dieses Thema. Kommt einfach dazu, dann gebe ich kurze Impulse, nicht so lang wie heute, um Himmels Willen, sondern da interessiert mich viel mehr, was ihr erlebt habt, wie es euch geht, welche Fragen ihr habt, dass wir darüber miteinander ins Gespräch kommen. Denn das macht so einen Raum aus, miteinander ins Gespräch zu kommen, interessiert zu sein. Wie ist dir das gelungen, lieber Christian? Das war für mich das Highlight des heutigen Abends, das nochmal so zu hören auch, ja, Erfahrungen zu hören. Und dann schauen wir, was daraus entsteht. Das ist gut, egal was daraus entsteht. Ja. Okay, ja, also vielen Dank allerseits. Alles Gute für die Zukunft. Dann hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen und gutes Gelingen bei allem und eine schöne, wenn möglich, stille und ruhige, besonnene Vorweihnachtszeit.